Hallo und herzlich willkommen zu Flag to Flag, dem deutschen MotoGP Podcast. Hier heute mit der Review zum Malaysia Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht allein. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Julian.
Ja, und wie schon erwähnt mit der Review zum Malaysia Grand Prix, das kann keine normale Review werden wie sonst immer. In der Moto3 hat sich ein schlimmer Vorfall ereignet. Norde Wieler und Rueda hatten einen schweren Unfall in der Siding Lab, bei dem beiden Fahrer schwer verletzt wurden. Zu Rueda gibt es Neuigkeiten, dass er wohl aus dem Gröbsten raus sein soll. Er soll eine schwere Gehirnerschütterung erlitten haben, hat einer von KTM mitgeteilt. Norde Wieler weiß man, dass der Gesundheitszustand sehr ernst ist. Am motorsportmagazin.com hat dort einen Artikel veröffentlicht, der sagt, dass Dead Wheelers Zustand sich erst verbessert hatte, jedoch er sich dann wieder verschlechtert hat. Also er soll wohl einen offenen Bruch des Oberschenkels haben und mehrere innere Verletzungen. Er wird operiert. Und ja, wie der Kampf ausgeht, lässt sich zu diesem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, nicht abschätzen. Den Unfall haben wir auch gesehen. Der Unfall, der war schon sehr, sehr krass. Also Rueda knallt wirklich mit Vollspeed in einen wirklich stehenden Norde wieder rein. Also der hat wirklich wirklich gestanden auf der Strecke fast. Sah schon sehr, sehr heftig aus. Und man kann nur beten, dass dort wirklich alles gut geht, auch bei Norde wieder.
Ja, also das sind eben die Dinge im Motorsport, die eben auch passieren können. Leider eben in der Siding Lab und eben mal nicht im Rennen. Da wurde auch dann direkt schon Kritik geäußert, zum Beispiel von Alex Hofmann, der der es gerne hätte, dass auch mal wieder das Warm-up eingeführt wird für die kleineren Klassen, weil es ist ja so, dass nur noch die MotoGP ein 10-minütiges Warm-up hat am Sonntag, aber die Moto3 und die Moto2 haben nur quasi zwei Siding-Laps, also zweimal dürfen sie quasi um die Strecke fahren, bevor sie dann in die Startaufstellung fahren, und in den davorigen Jahren hatten die ja immer noch auch noch Warm-up-Laps, das Warm-up. Genau, dass man eben das vielleicht auch mal wieder einführt, damit man einfach mal den jungen Fahrern mal wieder ein bisschen mehr Zeit auch auf der Strecke gibt, weil das eben, genau, das hat jetzt nichts spezifisch jetzt damit zu tun, dass da heute ja dieser Unfall passiert ist. Ich meine, das kann immer passieren. Aber natürlich Norde Wieler, der hat da also der war ja wirklich sehr langsam gewesen, wie du gesagt hast. Da wurde gesagt, ja, vielleicht hat er irgendwas am Dashboard nachgesehen. Und José Antonio Rueda hat wirklich, also gar nicht aufgepasst und ist ihm wirklich voll ins linke Bein. Wir haben so ein Video gesehen. Also wirklich komplett. Und dementsprechend hat er eben da auch einen offenen Oberschenkel und multiple innere Verletzungen. Ja, das ist jetzt ganz schwierig. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, wie du gesagt hast, wissen wir eigentlich, außer dass es sehr kritisch ist, nichts weiter. Ich denke, hier motorsportmagazin.com wird das schon uns auf dem Laufenden halten. Wir wünschen natürlich nur das Beste, aber es sieht natürlich schon sehr kritisch aus, weil halt eben sehr viele Operationen jetzt auch nötig sind, was eben aber auch heißt, dass es eventuell behandelbar ist. Also ich denke, die Ärzte, das ist schon sehr, sehr professionelle Ärzte, die sollten das schon wissen, wie sie damit umgehen. Aber wenn halt eben so viele Operationen nötig sind in der kurzen Zeit, weiß man nicht. Aber die Angehörigen sind ja auch bei ihm, unter anderem auch Tom Lüthi. Das lässt jetzt so ein bisschen jetzt das eröffnet so ein paar Flashbacks zu Jason Dubasquier, der ja auch als Schweizer in Mugello verunglückt ist, Wir hoffen natürlich, dass sowas in der Art jetzt nicht passiert. Das wäre wirklich eine ganz, ganz große Katastrophe. Und nicht nur Alex Hofmann hat das mit dem Warm-up angesprochen, auch die generell gab es Kritik, auch von den Fahrern, die es mal wieder nicht verstanden haben, warum dann noch Rennen gefahren werden. Okay, ist auf jeden Fall nachvollziehbar, weil man braucht eben für Motorradrennen fahren auf diesem Level wirklich volle 100%ige Konzentration und mental muss man absolut da sein. Und wenn eben so ein Unfall passiert, ja, dann denkt man drüber nach und dann ist man einfach nicht, der Fokus ist einfach nicht 100% da und es ist eben auch gefährlich. Das Moto3-Rennen wurde dann auf 10 Runden quasi gekürzt. Ja, ich weiß nicht, wie da deine Meinung zu ist, aber ja, ich kann da die Fahrer auf jeden Fall verstehen, weil auch zum Beispiel Marco Bezzecchi hat gesagt, sie wussten gar nichts. Also Pecco Bagnaia hat auch gesagt, er versteht es einfach nicht. Er versteht generell viele Entscheidungen der Rennleitung nicht, warum diese so entscheidet. Er würde selbst einige Dinge anders machen, aber er sagt auch, ja, in der letzten Zeit kam das eben auch schon häufiger vor. Das ist eben ein ganz heikles Thema und das ist natürlich auch als Rennleitung dementsprechend nicht einfach zu entscheiden.
Ja, ich denke, es ist ein, also ja, wie du schon gesagt hast, als Rennleitung ist es eine schwierige Entscheidung. Früher im Racing hat man immer gesagt, ja, the show must go on, ne? Und sie, ja, geht ja auch weiter, ist ja auch weitergegangen, aber ich denke, das Moto3-Rennen, das hätte jetzt nicht mehr stattfinden müssen, wenn du da siehst, dass da zwei Fahrer mit Helikoptern abtransportiert werden. Das, denke ich, kann meiner Meinung nach nicht verantworten, dass man dann ein Moto3-Rennen noch starten lässt. MotoGP ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber Moto3, wenn man sieht, dass Fahrer aus der eigenen Klasse da wirklich verunglücken, denke ich, ist das ein fader Beigeschmack. Jetzt schon über das ganze Wochenende auch über MotoGP und Moto2. Und ich denke, das ist einfach nicht mehr nötig gewesen, das Moto3-Rennen zu starten, das dann auf 10 Runden verkürzt wurde, wie du gesagt hast. Einfach denke ich, da sollte man es dabei dann auch ja, belassen und nicht auf Krampf dann noch ein Rennen abhalten, das dann verkürzt wurde. Ja, schwierige Situation jetzt, wie der Jan schon gesagt hat, wird auf den Social-Media-Kanälen, wird es auf motorsportmagazin.com. Ich denke, Chip Green Power selbst, das Team von Noah Detweiler, die werden da, sobald es da Neuigkeiten gibt, denke ich auch die Öffentlichkeit informieren. Und ja, wir wünschen natürlich nur das Beste und hoffen, dass das natürlich gut ausgeht. Auch gute Besserung an Rueda, dass er sich auch schnell wieder erholt. Und ja, wir hoffen, dass alle glimpflich aus dieser Sache rauskommen. Ja. Wie schon erwähnt, es wurde Rennen gefahren, auch in der MotoGP. Und Alex Marquez konnte Pecco Bagnaia schlagen. Im Sprint konnte Bagnaia noch die Nase vorn haben. Aber im Rennen hat Alex Marquez dann Bagnaia überholt am Start. Ist in Runde 2 vorbeigegangen, nachdem er erst auf P3 vor Turn 1 zurückgefallen ist, in einer Costa verloren hat. Alex Marquez hat sich dann wieder erst an der Costa und dann aber näher vorbeigekämpft, dann hat er alles eigentlich kontrolliert und ja, das Rennen solide nach Hause gefahren. Pecco Bagnaia, natürlich schade mit dem Reifenschaden, aber ich denke, er kann das Wochenende als ein Erfolgserlebnis verbuchen, definitiv mit dem Sprintsieg, was ja eigentlich immer so seine schwache Disziplin ist, aber das, denke ich, ist Käse, weil in den Wochenenden, wo er stark war, war er auch im Sprint stark. Und er hat in Motegi zum Beispiel den Sprint gewonnen. Jetzt hier, wo er stark war, den Sprint gewonnen. Also ich finde das mit der Sprintsache immer ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Aber im Rennen, gut, hat Alex Marquez die Soft-Soft-Strategie gewählt. Alex Bagnaia ist ein bisschen konservativer rangegangen. Pedro Acosta auch Soft-Soft. Also voll Attacke. Aber Alex Marquez, nachdem er, wie gesagt, Bagnaia überholt hat, war nicht mehr einholbar. Natürlich wissen wir nicht, was Bagnaia gemacht hätte, wenn er keinen Plattfuß gehabt hätte. Aber ja, Alex Marquez sichert sich souverän den Sieg von Acosta und muss sagen, einfach mega Vorstellung von Alex Marquez an diesem Rennwochenende.
Muss man sagen, ja. Nachdem er sich ja auch nach dem Sprint zum Vize-Weltmeister gekrönt hat, ich denke, das war für ihn auch einfach eine richtig, auch eine gute Erleichterung, dass er das endlich sicher hat. Ich meine, es war ja eh nur eine Frage der Zeit gewesen. Ansonsten, ja, im Rennen tatsächlich muss ich sagen, ich hätte Alex Marquez schon vorne erwartet, aber dass er dann doch so dominieren kann, das hätte ich jetzt andererseits nicht erwartet, weil gestern hat schon ein bisschen gefehlt zu Bagnaia, muss man sagen. Aber heute scheint er nochmal was gefunden zu haben. Wie du gesagt hast, mit der Reifenwahl Soft Soft, dachte ich auch am Anfang, Pecco mit dem Medium Soft Reifen, es sah auch einige Runden so aus. Da war so immer der Abstand so 9 Zehntel bis 1 Sekunde, wo ich dachte, ja, okay, wenn der Bagnaia vielleicht den Abstand kann halten, dann kann das am Ende noch eng werden und er kann vielleicht Alex Marquez noch einholen. Aber dann hat er eben diesen Plattfuß bekommen. Ich glaube, es war eher so ein schleichender Plattfuß. Also in irgendeiner Runde hat er schon so einen Leistungsabfall bemerkt, ist dann aber noch 5 Runden weitergefahren und hat aber auch gemerkt, dass es immer mehr gerutscht ist und dass er auch auf der Bremse konnte gar nicht mehr standhalten. Und dann letztendlich, ja, hat sich eben ein Reifenschaden herausgestellt. Also er muss noch auf jeden Fall mit dem Reifenschaden noch ein paar Runden gefahren sein. Und das kann eben auch diesen Leistungsabfall ja, erklären, weil das war eigentlich nicht normal. Also in der Theorie muss der Medium-Reifen eigentlich am Ende immer noch ein bisschen schneller sein, aber dadurch eben war das eben nicht der Fall. Acosta war auch wirklich wie so eine Fliege hinter dem dran. Also wirklich, der konnte halt eben nur sehr schwerfällig überholen. Und letztendlich hat er es im Infield gemacht. Aber auf der Gerade bei der Beschleunigung war die Ducati einfach immer ein Ticken besser und dann auch beim Anbremsen war man ja immer weiter vorne, auch wenn Pedro Acosta ein Tier auf der Bremse ist, aber hat einfach nicht gereicht. Wobei man ja selbst eben auch ein sehr starker Fahrer ist auf der Bremse, was man auch an diesem Rennwochenende auch endlich mal wieder gesehen hat, ne? Muss man auch sagen. Der Alex Marquez, wir haben ja bei der letzten Review gesagt, dass Alex Marquez in Malaysia bestimmt stark sein wird und ja, jetzt hat er das Rennen gewonnen. Eine gute Punkteausbeute hat er eingefahren. Pedro Acosta auch stark, P2 für KTM, aber generell KTM, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Generell KTM an dem Wochenende eigentlich ganz gut, auch mit Bastianini zum Beispiel mit einer Weltklasse-Aufholjagd. Da können wir gleich noch drüber reden. Ja, kann Acosta zufrieden sein, auch wenn Acosta denke ich, auch endlich mal will ein Rennen gewinnen, weil sein Kollege Fermin Aldeguer, den er seit Kindheitstagen kennt, hat uns schon ein Rennen gewonnen. Raúl Fernández hat schon ein Rennen gewonnen. Nur Pedro Acosta noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie oft der schon Zweiter wurde. Auf jeden Fall schon sehr oft. Ich hoffe, das wird kein zweiter Johann Zarco, der auch ewig gebraucht hat, um sein erstes Rennen zu gewinnen. Aber ich denke, beim Pedro wird das nicht mehr so lang dauern. Vielleicht sogar noch diese Saison. Ja, starkes Rennen und können wir zufrieden sein.
Ja, ich denke, wenn KTM jetzt nicht auf einmal das Honda und Yamaha der letzten 2 Jahre wird, dann wird der Acosta, denke ich, relativ bald seinen ersten Grand Prix-Sieg einfahren, weil er ist momentan die KTM-Speerspitze. Maverick Viñales ist verletzt, Bastianini hat mal ein super Comeback geliefert, Brad Binder ist eigentlich da, wo er immer fährt, im dunklen Mittelfeld. Und dafür hat Pedro Acosta meiner Meinung nach viel zu viel Talent, um da irgendwie einen Joan Zarco 2.0 zu machen, nicht um so einen Sarko jetzt irgendwie klein zu machen, sondern einfach Pedro Acosta, der hat diese Saison schon sehr, sehr oft gezeigt, dass er es mit den ganz, ganz Großen aufnehmen kann. Und hat einfach, wie du schon gesagt hast, immer hat ein bisschen vom Bike her ausgefehlt. Er konnte Bagnaia nicht überholen. Anfangs einfach, weil der Topspeed hat. Er war immer, in der vorletzten Kurve war immer wirklich direkt nah dran, ja, und Bagnaia ist ihm weggefahren, wie als, keine Ahnung, wird Acosta Moto2-Bike fahren. Und das hat es ihm natürlich sehr, sehr schwer gemacht zu überholen. Dennoch, wie du gesagt hast, immer dran geblieben und konnte dann, glaube ich, aufgrund des Slow Punctures von Bagnaia vorbeigehen. Aber ist definitiv hinter Alex Marquez sonst dann der zweitbeste Soft-Soft-Fahrer gewesen und er hat einen sicheren zweiten Platz nach Hause gefahren. Ich denke, es wird ihm auch Auftrieb geben. Hat nach dem Rennen auch gut gefeiert mit seinem Team, also war sehr happy über den zweiten Platz. Ich denke, das kann auch sein, weil Alex Marquez war einfach nicht in Reichweite von der Pace her. Der hat schon noch mal ein bisschen mehr gehabt. Aber ich denke, dass wir bei Pedro Costa siegen sehen werden, wenn man bedenkt, wie du schon gesagt hast, Rolf Fernandes hat schon einen Grand Prix-Sieg, der dieses Wochenende übrigens von der Pace her wieder da war, wo er eigentlich immer ist, nämlich im noch graueren Mittelfeld als Brad Binder. Und das hat am Ende auch mit dem Sturz geendet. Fermín Aldeguer ist auch gestürzt. Und ja, ich denke, der erste Grand Prix-Sieg von Pedro Costa wird nicht lange auf sich warten lassen. Vielleicht noch diese Saison. Da hat er vielleicht sogar die größte Chancen in Portimao oder in Valencia. Wenn Marc Marquez ja nicht da ist, verletzt ist, ich denke, da werden sich für einige Fahrer noch Chancen auftun in den nächsten zwei Rennen. Wobei man natürlich sagen muss, Alex Marquez in der Form bestätigt sich einfach als momentan zweitbeste Kraft in der MotoGP, wenn Marc Marquez nicht da ist. Auch im letzten Rennen, zwar im letzten Rennen nicht immer der beste Fahrer gewesen in Phillip Island und in Indonesien, aber dennoch war er immer vorne konstant dabei, immer so Top 5, Top 3. Jetzt gewinnt er, also muss man sagen, konstant gute Leistung von Alex Marquez. Das ist kein so Leistungsloch drin, wo er irgendwie komplett außerhalb der Top 10 fährt und irgendwo nirgendwo ist, sondern er fährt wirklich konstant auf hohem Niveau. Wenn es auch nicht immer für ganz vorne reicht, aber er ist halt konstant vorne dabei, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, wenn Alex Marquez so weitermacht, dann wird er auch garantiert in den nächsten zwei Rennen und in der nächsten Saison auch wieder gefährlich sein.
Ja, die Konstanz, die kommt ihm auf jeden Fall zugute. Das war ja in der letzten Zeit eigentlich ja immer so sein Ding, so ja, mal gut, mal schlecht. Aber jetzt hat er das wirklich geschafft, gut zu festigen. Und er macht eben ja neben Marc Marquez einfach eine gute Figur. Er war die Saison auf jeden Fall ganz klar Nummer zwei Fahrer. Das ist einfach so. Und Marc war einfach am Ende, den Ticken zu stark ist halt Marc, ne? Und Alex ist eben Alex. Aber er kann sich dahingehend halt eben auch noch entwickeln, ja. Er kann vielleicht sogar noch einen Schritt machen zu dieser Saison und nächste Saison noch ein bisschen stärker werden, wer weiß. Ich denke auch, dass nächste Saison für Alex Marc sehr, sehr wichtig wird, weil er dann bestimmt auch mit einem Auge auf einem Werksplatz schielt. Das glaube ich schon. Also dort im Kampf mit Pecco Bagnaia zum Beispiel. Das wird sehr interessant zu sehen sein und auch über den Winter gesehen, wer da die meisten Schritte macht. Ja, also Alex Marquez ist einfach hat sich als ein richtig guter Fahrer etabliert und ja, am Ende muss man sagen, ja, dass die Marquez-Brüder ja die MotoGP so ein bisschen dominieren.
Definitiv. Wie du schon gesagt hast, er wird auf den Werksplatz schielen, wahrscheinlich von Francesco Bagnaia dann. Ja. Francesco Bagnaia ist ja dieses Wochenende wieder besser geworden. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit seiner Leistung? Also er ist dann wieder, auf einmal Freitag war wieder nicht gut, er war außerhalb der Top 10. Und dann auf einmal haben alle Ducati schon am Freitag abgeschrieben. Ja, Ducati, keine Ducati in den Top 5 am Freitag. Ist das jetzt der Umsturz? Auf einmal drei Ducatis in der ersten, in der Front Row und ja, gewinnen dann auch das Rennen, Sprint und Hauptrennen. Also ich denke, das war ein bisschen früh zu sagen. Wenn wir jetzt gerade, gut, Aprilia kommen wir gleich noch dazu, aber die waren diesen Wochen auch ja mehr als gemächlich unterwegs. Aber ich denke, Francesco Bagnaia hat wirklich ein gutes Wochenende gezeigt. Das kann man definitiv sagen. Von der Pace her Qualifying auch Alex Marquez ganz knapp ausgestochen im Sprint. Da die Oberhand behalten, ganz wichtig in den ersten Runden, dann einfach verwaltet. Das war so ein bisschen Pecco, wie man ihn kennt aus alten Zeiten. Aber wie wir schon in Japan gesagt haben, muss das jetzt natürlich über die nächsten Rennen, über Portimão, Valencia bestätigen. Und ganz wichtig dann natürlich auch in die nächste Saison. Er kämpft ja noch mit Marco Bezzecchi um Platz 3. Auch mit Pedro Costa, der übrigens 33 Punkte oder so entfernt ist von Bezzecchi. Aber ich denke, ob er jetzt Dritter oder Fünfter wird, ist eigentlich relativ egal. Wichtig ist, dass er für nächste Saison vor allem stabil wird. Das ist ganz, ganz wichtig, weil er kann nicht an ein Wochenende gewinnen und die nächsten drei Wochenende holt er wieder 0 Punkte. So, das funktioniert auch nicht. Deswegen muss er da definitiv gucken, dass er das irgendwie auch für Valencia und Portimao bestätigen kann.
Er muss es unbedingt jetzt mal bestätigen. Also einfach mal in Portimao und in Valencia konstant vorne sein. Er muss nicht gewinnen, ja, sage ich ehrlich. Er muss nicht gewinnen. Aber so ein Bagnaia allein schon in den Top 5 zu sehen oder in den Top 3, das wäre ja schon mal was, ja. Und dieses Rennwochenende war besser. Ganz klar, ich würde sagen, es war, also, er selbst hat gesagt, ja, dass ihn Japan am Ende noch mehr verwirrt hat, weil es so aus dem Nichts kam. Jetzt sagt er aber, dass sie seit Indonesien kontinuierlich hart gearbeitet haben. Und ich meine, im Australien-Rennen, da war es ja während dem Rennen ja auch, klar, der Start war auch noch schlecht gewesen, aber während dem Rennen hat der schon eine ziemlich gute Pace gehabt, weißt du, wo wir gesagt haben, ja, warum fährt er die eine Runde schnell, die andere Runde langsam? Vielleicht haben sie da auch irgendwas gefunden, was ihnen jetzt in Malaysia geholfen haben. Unter anderem ist einfach Malaysia auch eine gute Strecke für Pecco, ja, das muss man einfach auch sagen, ihm gut. Passt auch, denke ich, sehr gut zu seinem Fahrstil mit den harten Bremszonen, langen Geraden, das passt, das gefällt ihm. Dass sie da einfach etwas gefunden haben und wenn er es jetzt schafft, das zu bestätigen, ich meine, Portimao und Valencia sind eigentlich auch ganz gute Strecken für ihn, dann sollte man mal, ja, sollten die Ducati Führungsebene mal zufrieden sein. Aber wenn jetzt wieder Portimao kommt und er ist schon wieder ganz weit hinten, also wirklich, das ist ja entweder alles oder gar nichts. Er war wirklich in Australien, ja, letzter, kann man fast sagen, zumindest im Sprint. Und jetzt auf einmal gewinnt er wieder den Sprint. Also es ist wirklich, also diesen Reifenschaden da im Rennen, ja, das, die Punkte sind zwar bitter, so ein bisschen für einen Kampf um P3 mit Marco Bezzecchi und Pedro Acosta, das ist ein bisschen bitter, weil ich glaube schon, dass Bagnaia gerne auf P3, ist eigentlich, denke ich, egal, aber ich denke so ein bisschen so fürs Ego, auch P3 wenigstens, das wird ihm schon gefallen. Das ist dahingehend ein bisschen bitter, aber ansonsten muss er die positiven Sachen mitholen und einfach im Portimao weitermachen, ja, weil die Pace an sich, die war gut gewesen und wer weiß, was ohne den Puncture drin gewesen wäre. Vielleicht hätte er dann noch Alex Marquez noch können angreifen, wobei er Alex schon eine ziemlich gute Pace hatte, das wäre auf jeden Fall spannend geworden. Aber auf jeden Fall ein positives Wochenende für Bagnaia.
Definitiv. Sein Podium abgestaubt hat am Ende John Mir, der auf der Honda eine wirklich sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat. P3 für John Mir im Hauptrennen, im Sprint ist er gestürzt, hat er diesen Mega-Slide hingelegt da in diese eine Kurve rein und dann am Ende doch gestürzt. Ja, und dann im Rennen mit Fabio Quartararo sich lange duelliert. Auch mit Morbidelli, glaube ich, war es, oder Fabio Giannantonio. Auf jeden Fall mit einem V46-Bike. Aber hat es durchgesetzt. Am Ende P4 wäre es, glaube ich, on track gewesen. Aber mit dem Ausfall von Bagnaia P3. Ja, da hat man natürlich auch gesehen in der Box, wie viel das für die Honda-Jungs bedeutet. Ja, da wird sich auch über P3 gefreut, wie als würden sie einen Weltmeistertitel holen. Also wirklich, die Jungs lagen sich da in den Arm, wirklich, ja, alle haben sich so gefreut. Und das ist schön zu sehen, einen großen Hersteller, der mal wieder so Erfolgserlebnisse hat, wieder wirklich mitkämpfen kann, wirklich fightet im Rennen und nicht so abgeschlagen auf die letzten Plätze zu finden ist. Also es ist natürlich sehr, sehr schön mit anzusehen. Und wir hoffen natürlich auch, dass es für Honda weitergeht im nächsten Rennen. Auch ein bisschen besser schien es erst für Joan Zarco, wurde dann auch wieder ein bisschen durchgereicht. Luca Marini wurde ja immer so oft gesagt in dem Rennwochenende, oh, der ist noch nie gestürzt, bumm, war weg im Sprint. Also der hat seinen ersten Sturz auch verzeichnet in dieser Saison. Aber man muss im Endeffekt sagen, unter Strich ein gutes Wochenende für Honda, P3, Podium, denke ich. Ich denke, da muss man auch Stück für Stück aufbauen, damit man dann irgendwann wieder nach den ganz großen Sternen greifen kann.
Sehr starkes Rennen von Honda, vor allem von Joan Mir. Der hatte eine super Pace am Wochenende. Schade, dass er im Sprint gestürzt ist. Ja, mit Luca Marini, ey. Das wurde aber wirklich, ja, da wollte man gefühlt, dass Luca Marini, ja, da irgendwie sich mal auf den Boden werft, aber ja, das war natürlich nicht so gemeint, aber war halt dann am Ende, ja, halt eben ein bisschen blöd, dass er gestürzt ist. Dennoch muss man sagen, dass er es bis dahin geschafft hat, nach keinem Rennen da irgendwie, das ist schon stark, ohne Sturz. Ne, Joan Mir sehr, sehr stark. Joan Mir hatte eigentlich an mehr Rennwochenenden in diesem Jahr, würde ich sogar sagen, gar keine so schlechte Pace. Also zumindest mal in den Trainings und so. Und jetzt konnte er es wirklich mal umwandeln, auch im Rennen. Stabile Leistung. Kann man nichts gegen sagen. Die Honda Crew, wie du gesagt hast, war wirklich Wahnsinn. Also die waren wirklich, ja, sehr aus dem Häuschen aus. Ja, es freut einen, das so zu sehen und dass Honda einfach auch näher rankommt, das ist einfach gut. Für die Spannung auch. Ja, Marini P8 ist, ja, würde ich sagen, solide. Also ist okay. Johann Zarco war lange Zeit, der war an dem Rennwochenende tatsächlich mal besser unterwegs, muss man sagen. Besser als in den letzten Rennwochenenden, auch wenn es am Ende nur P12 wurde, aber trotzdem. Und Somkya Chantra auch einen Punkt geholt, ja. Also kann man auch nichts gegen sagen. Ansonsten Honda einfach eine gute Leistung, muss man natürlich auch, wobei man sagen muss, Honda, die konnten das eigentlich schon so, Australien war nicht so perfekt gewesen von Honda, aber waren auch so Top 10, aber jetzt wirklich wieder mehr, so sogar oberes Mittelfeld, sehr, sehr gut und da freue ich mich auf jeden Fall schon auf nächste Saison, was man da von Honda erwarten kann.
Definitiv. Ja, schauen wir mal auch, was wir nächste Saison von Fabio Quartararo und Yamaha erwarten können. Fabio Quartararo macht Druck, er will den V4 endlich an den Start bringen. Er hat auch öffentlich Druck gemacht, er will ein topfähiges Bike, ein top-5-fähiges Bike haben, top-5 in jedem Rennen, wo er kämpfen kann, ja. Es ist Platz 5 geworden im Rennen für ihn. Wie gesagt, er hat sehr gefightet mit John Mir. Auch mit Franco Morbidelli, der da ein sehr, sehr aggressives Manöver gegen Quartararo gefahren ist. Also musste er nach dem Rennen in der Box selber drüber lachen. Also Morbidelli hat halt wieder einen Morbidelli-Move gemacht. Wir kennen alle die Moves von Morbidelli. Die sind sehr ambitioniert, nenne ich sie mal. Musste das Bike ganz schön aufrichten, sonst wäre er da gecrashed. Aber Top 5, denke ich, kann Quartararo zufrieden sein, kann Yamaha zufrieden sein. Wenn man sieht, wo die anderen Yamaha-Fahrer waren, nicht sonderlich gut an dem Rennwochenende. Jack Miller P14, Alex Rins 13, sehr weit weg von Quartararo, 12 Sekunden ist Rins weg von Quartararo. Miguel Oliveira, gut, der ist gestürzt, hier noch klassifiziert, aber im Endeffekt ist er gestürzt. Quartararo, starke Leistung, denke ich, kann man festhalten. Da, wenn er vielleicht noch ein bisschen mehr kommt, dann kann er vielleicht auch wieder, ja, regelmäßiger um die Position kämpfen.
Gute Leistung von Quartararo, solide Leistung. Er wurde mal nicht so derart nach hinten durchgereicht. Ich denke, ja, kann er zufrieden sein. Am Ende, man muss einfach sagen, dass Quartararo extrem viel rausholt aus diesem Motorrad, ne? Und das ist wirklich Wahnsinn. Also, und Alex Rins, weil man sagen muss, dass Alex Rins jetzt auch in den letzten Rennen ein bisschen besser dasteht. Jetzt P13, ja, ist zwar nicht gut, aber ja, zeitweise hat er auch dort um die Top 10 sogar gekämpft, aber wurde dann am Ende doch wieder durchgereicht, bisschen. Aber da reicht es auch danach am Ende einfach nicht. Dennoch, Yamaha, ja, ich verstehe da Quartararo komplett, vollkommen, dass er einen willen konkurrenzfähiges Bike haben, weil er ist ein Fahrer von so einer Qualität, vom Talent her, unfassbar, auf jeden Fall auf Acosta-Niveau mindestens. Also vom Talent her wirklich Quartararo unfassbar stark und wenn der wirklich ein konkurrenzfähiges Bike hat, ja, dann kann der Weltmeister werden, ja. Hat er 2021 auch gezeigt. Und dann ist das auch jemand, der meiner Meinung nach kann mit Marc Marquez mithalten, auf jeden Fall. Das denke ich schon. Aber er braucht halt eben endlich das Bike. Und ich würde es ihm wünschen, ich würde es Yamaha wünschen. Es ist nicht mehr so schlimm wie vor ein paar Jahren, ja. Honda hat sie zwar auch überholt, das sage ich ehrlich. Also Yamaha ist definitiv, ja, der schwächste Hersteller. An dem Wochenende war zwar April ja noch ein Ticken schlechter, aber das reden wir gleich drüber. Aber dennoch muss Quartararo die positiven Dinge mitnehmen. Und ja, er muss einfach, also Yamaha muss im Winter komplett dranbleiben und dann ja im Hoffen, dass sie ein gutes Bike bauen und dass es ein konkurrenzfähiges Bike wird, damit der Quartararo dort wieder in den Top 3 kann mitfahren.
Das wäre sehr, 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 sehr spannend zu sehen, denke ich, wenn Quartararo wieder um die Spitzenposition fahren würde und auch um die WM. Ich denke, das wird definitiv der MotoGP gut tun. Quartararo und vor allem Yamaha wieder im WM-Kampf. So einen prestigeträchtigen Hersteller wieder im WM-Kampf zu sehen, da denke ich, ja, geht bei jedem Fan die Nostalgie, die Nostalgiefahne ganz nach oben. Und ich denke, so verdienten Herstellern wie Honda und Yamaha wünscht man eigentlich immer nur das Beste, weil man sich halt immer an diese legendären Zeiten erinnert. Damals mit dem MotoGP-YouTube-Kanal so ein Video von Rossi Marquez Clash, das waren einfach die Zeiten Honda Yamaha, ja. Da wurde der Dovizioso interviewt, der damals Ducati gefahren ist und er konnte die gar nicht sehen. Nach ein paar Runden, da sind die schon so entalt. Und schon definitiv, ja, schmerzhaft zu sehen, dass sie so ein bisschen, ja, die Vormachtstellung verloren haben. Aber auf dem Weg zurück sind, ich denke, das kann man sagen, also stand schon mal schlechter im Honda Yamaha, wenn man die letzten 2 Jahre betrachtet. Von daher, ja, kann man, denke ich, gut in die Zukunft schauen und auch hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, dass auf jeden Fall was vorangeht. Ja, bei Aprilia ging ja an diesem Wochenende nicht so viel voran. Also letztes Wochenende noch triumphiert, also wirklich sehr dominant gewesen, letztes Rennwochenende in Phillip Island. Eigentlich keine Konkurrenz gehabt. Dieses Wochenende, ja, kann man sagen, wirklich sehr, sehr schlecht gewesen. Marco Bezzecchi, der das Aushängeschild von Aprilia, konnte nicht wirklich überzeugen. Sogar noch hinter Ayogura gelandet, der am Ende knapp die Top 10 erreicht hat, muss man sagen, gute Leistung von Ayogura, muss man den Rookie hervorheben. Aber Bezzecchi, nur P11. Lorenzo Salvadori verpasst knapp die Punkte. 2 Sekunden hinter Sanjay Chandra. Raul Fernandez gestürzt, der Sieger von letzten Rennwochenende, da weiß man, wie schnell es gehen kann im Feld. Ja, das war definitiv ein Rückschritt für Aprilia, ja, das muss man, denke ich, so sagen. Und definitiv zeigt das, dass man noch nicht auf allen Strecken mit der Konkurrenz mithalten kann.
Könnte man anbringen, dass Malaysia eh nie so ein gutes Pflaster war für Aprilia. Tatsächlich bestes Ergebnis P7 mal von Maverick Viñales. Kann man jetzt vielleicht ein bisschen als Ausrede nehmen, würde ich jetzt aber nicht sagen. Nee, hat einfach die Pace gefehlt und ich finde auch dann immer mit diesem dieses Voreilige immer, weißt du, dieses, ja, wir kämpfen jetzt um die WM und da haben wir ein Rennen gewonnen, aber es ist ja eben. Man muss eher dort so ein bisschen abwarten, weil die sind da nicht auf dem Niveau, ja, muss man einfach sagen, nicht auf dem Niveau von Ducati, da fehlt einfach noch was, vor allem auch Raul Fernandes, der hat jetzt ein super Rennwochenende gehabt, ja, muss man auf jeden Fall sagen. Das Problem ist nur, dass da auch bei ihm so ein bisschen die Konstanz am Ende auch einfach fehlt, ja. Und, aber da kann er auf jeden Fall noch hinkommen. Bezzecchi am Ende P11. Ja, hat schon den Q2-Einzug nicht geschafft, deswegen auch keine gute Platzierung, ja, im oberen Klassement möglich gewesen. Uhura, gutes Rennen, P10, war auch jetzt schon längere Zeit nicht mehr in den Top 10. Da muss auf jeden Fall noch dran gearbeitet werden, bei Aprilia generell, aber das passiert da in Portimao, denke ich, wird schon wieder besser laufen.
Ja, das hoffen wir für April, ja. Ich sage ehrlich, wenn man dann den Weltmeisterschaftsanspruch hat, dann muss man natürlich auf jeder Strecke gut sein. Da kann man sich eigentlich keine schlechten Strecken erlauben. April, ja, hat wohl offensichtlich noch schlechten Strecken, dann ist man meiner Meinung nach kein WM-Bike. Aber da hat ja April ja noch Zeit für nächste Saison dran zu tüfteln und schauen, dass es definitiv ja, besser wird nächste Saison. Ja, sonst dieses Rennwochenende ging halt nicht viel, aber die Saison, im Endeffekt, man merkt so ein bisschen, bei allen ist so, ja, die Luft raus, kann man sagen, so ein bisschen. Es ist eigentlich schon alles entschieden, klar, es geht noch um WM-Rang 3 zwischen Bezzecchi, Bagnaia und Acosta. Aber ich meine, der Weltmeister ist entschieden, der Vize-Weltmeister ist entschieden. Wir haben die Teamwertung ist entschieden, der Independent Rider ist entschieden. Ich glaube, alle möglichen Wertungen sind gefühlt entschieden. Und man hat noch zwei Rennen zu fahren. Zwei Rennen, two races to go. Ich denke, für manche Fahrer sicherlich auch schwierig. Die wollen natürlich schon, ja, so schnell wie möglich vielleicht eine neue Saison und neu anfangen, wie zum Beispiel bei Bagnaia, der diese Saison nicht gut gefahren ist. Aber für die zwei Rennen muss definitiv noch die Anspannung ja aufrechterhalten werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist auch, denke ich, der Anspruch der Fahrer, die Saison noch so gut wie möglich zu beenden. Es geht nach Portimão aus das nächste Rennen. Also wir kehren wieder nach langer Überseereise. Kehren wir nach Europa zurück, nach Portimão. Ja, Portimão, eine sehr interessante Rennstrecke. Die Achterbahn, da geht es rauf und runter. Der Vergangenheit auch schon gute Rennen gesehen. Das große Comeback von Marc Marquez damals, als er 2021 wieder zurückgekommen ist von seiner Verletzung 2020. Und eigentlich auch eine gute Strecke für Alex Marquez. Das kann man, das ist, denke ich, ja, das ist, denke ich, ja, klar. Weil er ist auch sein erstes Rennen auf Ducati gewesen damals, sein erstes Rennen 2023. Mal gucken, ob er auch dieses Wochenende wieder den Sieg eintüten kann. Aber denke ich, da werden auch noch andere Fahrer in der Verlosung sind.
Ganz bestimmt. Also Portimão ist einfach eine, ja, das ist eine einzigartige Rennstrecke. Ich denke, jeder Fahrer mag die. Ja, ich denke, Alex Marquez wird stark sein, aber ich glaube auch ein Pecco Bagnaia, weil der hat auch in der Vergangenheit dort ja auch schon mal gewonnen. Ich bin ja auch Quartararo, mag die Strecke auch. Auch ein Quartararo, denke ich, kann da auch vielleicht mal wieder vorne mitfahren. Ansonsten sind es noch zwei Rennen. Was ist, ja, das, wie du sagst, ist ein bisschen die Luft raus. Für ein paar Fahrer geht es noch um etwas, auch die Saison gut zu beenden. Aber am Ende ist natürlich jedes Augenmerk auf 2026 gerichtet. Und was ich vorher noch sagen wollte, dann noch Chapeau an Andrea Bastianini. Ich glaube, der ist von Platz 19 losgefahren. Auf P7, ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen. Klar, es gab ein paar Ausfälle, aber sehr, sehr gutes Rennen von Bastianini. Ja, wollte ich noch anmerken. Der ja auch in der, ja, jetzt in den letzten Rennen nicht mehr so, war nicht mehr so gut dabei. Aber ich denke, das ist mal wieder ein besseres Rennen. Hat Brad Binder geschlagen. Zweitbeste KTM kann mit, denke ich, mit zufrieden sein. Dort ist, denke ich, dann auch das Augenmerk, das 2026 generell ein bisschen besser zu machen. Es gab ein paar Einzel-Highlights, aber da will man natürlich auch konstanter werden. Aber ja, ich würde sagen, it's time for the Rollercoaster.
Genau. Ja, für heute war es das aber mit Fleck dem deutschen MotoGP Podcast. Wir werden es natürlich dann wieder zur Review zum Portugal Grand Prix hören. Wie schon erwähnt, zum Gesundheitszustand von Noah Dettwiler wird über sämtliche Social Media Kanäle Auskunft gegeben in Zukunft. Da denke ich, wird mal gut auf dem Laufen gehalten. Wir hoffen, dass da alles künftig natürlich ausgeht. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir sind raus und ciao.
Ja.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.